Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Welch ein Jubelruf an so einem Tag, als die Frauen zum Grab kamen. Und sie waren völlig durcheinander. Was ist jetzt geschehen? Sie haben das überhaupt nicht erwartet. Überhaupt nicht damit gerechnet. Sie kamen, um Jesus seinen Leichnam zu balsamieren und ihm Gutes zu tun, haben sich gefragt, wer wälzt uns den Stein weg? Und jetzt diese Botschaft, der Stein war weggerollt. Und sie rennen zurück zu den Jüngern, die sich eben versteckt hatten, Angst hatten, sagen, das hat uns der Bote von Gott erzählt. Glauben Sie das? Ja, klar, wir wissen, dass Jesus auferstanden ist, das hat uns doch gesagt und wir glauben an ihn doch, ja, dass er der auferstandene Messias ist. Nee, haben sie nicht geglaubt. Sie glaubten es nicht, sie dachten, das sei ein Geschwätz. Ah, die haben bestimmt irgendwas geträumt oder sich irgendwas vorgestellt, so ein Wunschdenken gehabt. Nein, da wurden sie schon stutzig. Ja, wir gehen mal und überprüfen, ob das, was die Frauen da erzählt haben, ob das wirklich stimmt. Und sie gehen, Johannes, Petrus, aus den Berichten lesen, wie sie dann nachgeprüft haben. Und Johannes geht hinein in das Grab, er sieht die Leinentücher dort liegen, gefaltet. Und er glaubt, da ist irgendetwas geschehen. Und dann ist eine Bewegung entstanden aus dieser Zeit in Jerusalem, dort, wo das Grab leer war. Alle konnten es prüfen und sie haben verkündigt über die Auferstehung von Jesus Christus, das, was sie eigentlich vorher nicht erwartet hatten. Obwohl es Jesus gesagt hat, ich werde leiden müssen, ich werde sterben, begraben werden und am dritten Tag werde ich wieder auferstehen. Sie dachten vielleicht, das ist vielleicht im Geiste oder das ist vielleicht irgendetwas, das sie sich nicht vorstellen konnten, weil die Juden glaubten nicht an einen verherrlichten Auferstehungsleib von einem Messias sowieso nicht, der stirbt und dann wieder aufersteht. Das war nicht in ihrem Repertoire, der theologischen Grundsatz oder so, das sie hatten. Und gegen jede Vorstellung ist Jesus auferstanden. Und das feiern wir heute, 2000 Jahre danach. Und dieses Wort und diese gute Botschaft wurde in der ganzen Welt verkündigt, bis heute. Wir haben es im Gebet gehört. Wir danken Gott, dass wir in einem freien Land leben, wo Religionsfreiheit ist, wo wir ganz ruhig aufstehen konnten heute und ohne Angst und Bedenken hierher kommen konnten. Und wir wollen im Herzen beten für die Christen in Iran, für die Christen in Nigeria, dort, wo viele Anschläge passieren, an Karfreitag, an Ostern. Ich habe gelesen, an Palmsonntag sind 30 Christen abgeschlachtet worden, einfach umgebracht. Denken wir an sie heute. Und wir fragen uns, Herr, warum eine leidende Gemeinde? Aber Jesus hat es versprochen, dass die Gemeinde sein Leib leiden wird und auch diese Hoffnung, diese lebendige Hoffnung in sich haben wird auf die Auferstehung. Und das ist eben ein Freudentag. Es ist eine lebendige Hoffnung, die wir haben. Ist mein Lieblingstag vom ganzen Jahr, wenn wir Weihnachten unterschiedliche Tage feiern, ist Ostern mein Lieblingstag. Da hat Gott bestätigt, was eben schon die Propheten gesagt haben von dem leidenden Knecht und von der Auferstehung. Ein anderer Lieblingstag ist mein Hochzeitstag. Und zufällig fallen diese beiden Tage heute zusammen. Und ich habe das gestern Abend gar nicht gemerkt, als ich im Jugendabend erzählt habe von diesem Lieblingstag, vom Auferstehungstag und dann auch der Hochzeitstag. Und nachher kam meine Frau zu mir, du weißt aber, dass morgen auch unser Hochzeitstag ist. Oh, tatsächlich, ja, wir Männer, wir vergessen das manchmal. Und heute ist tatsächlich, beide fallen zusammen, das ist ja noch schöner, dieser Tag. Und ich hoffe, ich kann es ein bisschen noch feiern, auch mit meiner Frau. Christus ist auferstanden. So eine Freude, die in uns sein darf, die in uns leben soll. Wir haben eine lebendige Hoffnung inmitten einer sterbenden Welt. Die Welt ist am zerfallen, da brauchen wir doch Hoffnung. Wer gibt uns die? Deshalb ist so viel Trostlosigkeit in der Friday for Future Bewegung, weil eben, oder die letzte Last Generation, weil eben die Welt zugrunde geht irgendwie. Da haben wir doch eine Botschaft, eine lebendige Hoffnung, die wir verbreiten dürfen. Nicht nur irgendeine vage Hoffnung, es wird schon wieder gut werden, irgendwie so Trostpflästerchen, sondern eine lebendige, eine wahrhaftige Hoffnung, weil Christus auferstanden ist. Wir kommen von manchen schrecklichen Ereignissen, wo wir einfach merken, diese Welt ist aus den Fugen geraten. Denken wir an 9/11, der aufkommende Terrorismus in der Welt. Denken wir an den Ukraine-Krieg, so völlig unerwartet. Covid, das uns wirklich durchgeschüttelt hat, so ein kleiner Virus. Denken wir an die zerfallene Welt heute, Iran, Krieg, Zukunft, wir wissen nicht, wo das hingeht, Wirtschaft, Welt, Wirtschaft, wo geht es hin? Und verschiedene Krisen in unserer Zeit, eine gewisse Unsicherheit. Und wir merken, wie vieles zerbricht. Beziehungen, Gesundheit, vielleicht am persönlichen Leib, politische Unstabilität und das Vertrauen in die Zukunft ist bei jungen Menschen nicht gerade stark. Unsere Welt, sie wirkt an vielen Stellen wie ein großes Sterben. Und Wissenschaftler, sie schlagen Alarm. Ich habe erst letzte Woche mal reingehört in Deutschlandfunk und sie reden von der die Klimaerwärmung, Erderwärmung und so weiter. Sie sagen, es geht viel schneller voran als prognostiziert. So, Panik, ja. Wo geht es hin? Was passiert mit dieser Erde? Und sie haben auch berichtet von, dass eben die Erde eigentlich nur höchstens 10 Milliarden Menschen so versorgen kann, beherbergen kann. Ja, was dann danach? Und inmitten diesen Gedanken, ja, haben wir eine lebendige Hoffnung. Und genau gerade da hinein spricht Petrus in seinem Brief von dieser lebendigen Hoffnung. Und ich lade uns ein, diesen Text aufzuschlagen. Petrus' Brief im ersten Kapitel. Da beschreibt Petrus etwas von einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus. Dass wir Christen, wir Jesus-Nachfolger, wir haben eine andere Prognose. Ist eine lebendige Hoffnung. Und Petrus, er schreibt nicht aus einer Komfortzone. Es war in der Zeit, als Nero, der Kaiser, Christen verfolgt hat, wie auch heute in der Welt viele Christen verfolgt werden. Und in diese Unsicherheit, in diese Verfolgungszeit schreibt Petrus über eine lebendige Hoffnung. Sie erlebten Benachteiligung, das Ausgestoßenwerden, Mangel bis hin zu Todesurteile. Und Petrus sagt, es gibt eine Hoffnung, die nicht stirbt, weil sie aus einer Quelle kommt. Eine Quelle, die eben den Tod besiegt hat. Und das ist Jesus Christus. Deshalb ist Ostern ist Gottes Antwort auf eine sterbende Welt. Ostern ist Gottes Antwort auf eine gefallene Welt. Deshalb dürfen wir uns freuen. Es ist wie so ein Gegenbild, ein Kontrast zu Angst, zu Unsicherheit, zu Zerbrechlichkeit. Und ist nicht nur wie manche vielleicht Baumarktwerbung oder irgendeine Botanikbotschaft, ja, jetzt könnte man wieder Neues pflanzen, weil Frühling ist und alles wieder zum Leben erwacht und so. Ist ein schönes Bild, ja, für neues Leben, die Auferstehung, aber ist viel mehr, ja. Es soll auch viel tiefer gehen in unserem Leben, dass wir das wirklich für uns persönlich auch nehmen und dem vertrauen, eine lebendige Hoffnung. Und in diesem Text werden wir erkennen, es geht um vier Elemente oder vier Dinge, die uns eben auf diese lebendige Hoffnung hinweisen. Erstens mal zeigt uns Petrus die Quelle der lebendigen Hoffnung. Wo kommt die her? dass die nicht nur vage ist, irgendwie im luftleeren Raum. Er zeigt uns die Sicherheit der lebendigen Hoffnung, dass es wirklich ein lebendiges, ein unverweltliches und ewiges Erbe ist durch die Auferstehung, diese lebendige Hoffnung. Und dass es auch in der Bewährung uns Tragkraft gibt, wenn es eben nicht so geht, wie wir es wünschen. Wenn Leid da ist, eine Bewährung, diese lebendige Hoffnung in der Bewährung und auch in der Geschichte eingebettet ist. Die ganze Geschichte der lebendigen Hoffnung, der Heilsplan Gottes von Anfang bis Schluss, da ist die Auferstehung, diese lebendige Hoffnung eingebettet. Lasst uns den Text lesen, 1. Petrus 1, 3 bis 12. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt wird, die ihr aus Gottes Kraft durch den Glauben zum Heil bewahrt werdet, das bereit ist, um in der letzten Zeit offenbar zu werden. Darüber freut ihr euch, die ihr jetzt für kurze Zeit, wenn es sein muss, in verschiedenen Anfechtungen traurig seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer geachtet wird als das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob und Preis und Ehre, wenn Jesus Christus offenbart wird, den ihr nicht gesehen habt und doch liebt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, und euch freut mit unaussprechlicher Freude und herrlicher Freude und das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich die Rettung der Seelen. Nach dieser Rettung suchten und forschten die Propheten, die von der Gnade für euch geweissagt haben. Sie wollten herausfinden, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi in ihnen hindeutete, als er ihm voraus die Leiden bezeugte, die über Christus kommen sollten, und auch die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern uns damit dienten, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium gepredigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist. Dinge, in die sogar die Engel hineinschauen möchten. Eine lebendige Hoffnung, die vor Zeiten eben vorausgesagt wurde, die Apostel verkündigt haben, die sogar die Engel, die sehnen sich danach, das zu sehen und in der wir heute leben, in dieser lebendigen Hoffnung. Und wir fragen uns, was ist die Quelle? Wir werden diese vier Punkte miteinander anschauen, anhand von diesen Versen, die Quelle der lebendigen Hoffnung, die Sicherheit, die uns der Heilige Geist gibt durch die Auferstehung von Jesus und die eben uns hilft, die in Leidenszeiten, lebendige Hoffnung, die Bewährung schenkt und die eingebettet in der Geschichte ist. Die Quelle der lebendigen Hoffnung, was ist das? Im dritten Vers, da steht eben von dieser Quelle. Gelobt sei Gott, hier wird Gott angebetet. Ihm sei alle Ehre, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Was ist die Quelle dieser lebendigen Hoffnung? Die kommt nicht von einem guten Gefühl. Die kommt nicht unbedingt jetzt vom Frühling, wenn es wieder wärmer wird und wenn man wieder die Blüten und alles wieder, wenn es sprießt, es tut der Seele gut, ja. Aber diese lebendige Hoffnung kommt von der Auferstehung von Jesus Christus. Stellen wir uns so eine Wüstenlandschaft vor. Alles trocken. Und öde, da ist eine Quelle inmitten von dieser Wüste. Da entspringt etwas. Wo kommt dieses Wasser her? Ist eine Quelle. Und da wird es grün drumherum. Man redet von lebendigem Wasser, das eben nicht tot ist, sondern das lebt und es spendet Leben. So ein Bild von Lebendigkeit. Und es ist nicht nur ein schöner Gedanke, sondern wirklich Durchbruch von Gottes Herrlichkeit, von lebendig machender Hoffnung in dieser Welt. Neues Leben wächst hervor. Und hier steht, dass aufgrund von seiner großen Barmherzigkeit hat Gott uns wiedergeboren. Ja, was bedeutet das? Das hat Nikodemus auch gefragt, als Jesus gesagt hat, du musst von Neuem geboren werden. Ja, soll ich wieder in den Leib von meiner Mutter gehen und wieder auf die Welt kommen? Jesus sagt, das ist geistlich zu verstehen, eine Neugeburt zu erleben. Die Auferstehung von Jesus ist eine Bestätigung für alles, was Jesus war, seine Person, was er von sich sagte, wer er ist, was er auch verkündigt hat und was er tat. Ist die Auferstehung eine Bestätigung von all dem? Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre Jesus ein Schwätzer, ein Lügner, ein Scharlatan, ein Täuscher. Aber weil Jesus auferstanden ist, ist alles wahr. Paulus sagt es auch, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann könntet ihr nach Hause gehen. Dann würde ich morgen, wenn es wirklich heute bestätigt werden würde, Jesus ist tatsächlich im Grab geblieben, wir haben DNA-Tests und so weiter, kann wahrscheinlich nicht wirklich stattfinden, aber trotzdem, wenn das so wäre, dann würde ich morgen eine Umschulung beantragen und vielleicht Lokführer werden oder irgendetwas und würde möglichst das meiste aus meinem Leben noch irgendwie mitnehmen wollen, weil ja das Leben irgendwann zu Ende geht und dann ist alles aus. Wenn es keine Auferstehung gäbe, verstehen wir die Tragweite von der Auferstehung von Jesus? Und sie gilt eben auch uns durch den Glauben an Jesus. Paulus schreibt es dann im 1. Korinther 15. Gleich wie Jesus von den Toten auferstanden ist, mit einem neuen, verherrlichten, verwandelten Leib, so werden wir auch bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und wenn Jesus wiederkommt, werden wir einen neuen Leib bekommen, einen verherrlichten Leib. Das ist die Hoffnung der Auferstehung, die wir haben, eine lebendige Hoffnung. Jesus ist eben nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden. Es kann deshalb eine Wiedergeburt stattfinden. Keine Reinkarnation, dass wir immer wieder geboren werden auf dieser Erde, sondern eine Neugeburt in unserem Herzen. Dass das alte Herz, wie die Bibel es sagt, das versteinerte Herz, das abgefallene Herz von Gott, das in Ferne lebt von Gott, dass das wieder zu Leben erwacht. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, das wir hier auch lesen. Wer umkehrt, die Bibel sagt, wer Buße tut, wer eben reuig ist für sein vergangenes Leben, Schuld und Sünde im Leben und zu Jesus, zum Kreuz kommt und dem vertraut, der erlebt eine Neugeburt. Das ist nicht unbedingt ein Gefühlserlebnis, sondern das ist ein Vertrauen in das, was Jesus getan hat. Ein Werk des Heiligen Geistes. Letzte Woche habe ich ein paar Sätze dazu gelesen. Das sind ein paar Bilder, die eben diese Neugeburt veranschaulichen sollen. Ich würde es kurz vorlesen und könnt es einfach mal euch vorstellen, was eben eine Neugeburt darstellen könnte. Ist wie den Kurs vollständig umdrehen. Ist wie ein Teil von sich selbst zu töten. Das alte Leben. Wie laufen zu lernen. Wie Gott ein Geschenk zu kaufen mit dem Geld, das er dir selber gegeben hat. Es ist wie ein Ertrinkender, der nach der Hand seines Retters greift. Es ist wie eine Statue, die lebendig wird. Wie das Erwachen nach einem langen Schlaf. Es ist wie aus dem Mutterleib hervorkommen oder aus einem Ei schlüpfen. Es ist wie eine Kompassnadel, die nach Norden ausschlägt. Oder wie eine Hütte, das in einen Palast verwandelt wird. Oder wie ein Feld, das gepflügt und neu besät wird. Oder es ist wie aus der Narkose aufzuwachen, wie nach Hause kommen. Einfach ein paar Bilder, die das vielleicht ein bisschen verdeutlichen, was Neugeburt bedeutet. Ich bin nach Hause gekommen, ich bin angekommen. Ich habe diese lebendige Hoffnung bekommen. Das geschieht durch die Auferstehung von Jesus, überhaupt ermöglicht. Ja, können wir das wörtlich nehmen, dass er wirklich mit dem Körper wieder auferstanden ist? Das ist ein Wunder. Und deshalb glauben es manche nicht heute. Selbst manche Theologen sagen, Wir können das nicht natürlich erklären. Und sie versuchen es dann natürlich zu erklären. Ja, vielleicht waren das eben Visionen, vielleicht haben die den Leichnam versteckt, vielleicht war er nicht wirklich tot und so. Aber alle diese Argumente greifen nicht wirklich. Man muss eine Antwort finden zu der Tatsache, dass Jesus wirklich mausetot war am Kreuz. Das medizinisch eigentlich auch bestätigt wird. Man muss eine Antwort finden zu diesem leeren Grab. Selbst die Schriftgelehrten und die Führer vom Volk, die mussten eine Antwort finden und haben gesagt, ja, die haben den Leichnam gestohlen. Aber warum sollten die Jünger einen Leichnam stehlen und dann in einen toten Messias glauben, der sozusagen auferstanden ist und eine Bewegung gestartet haben und selbst in den Tod gegangen sind für einen toten Messias, ist völlig unwahrscheinlich. Dann muss man auch eine Antwort finden auf diese Erscheinungen, die sie hatten. Unterschiedliche Erscheinungen. Nicht nur einer hatte vielleicht einen Traum oder eine Vision, sondern unterschiedliche Begegnungen mit Jesus, wie er mit ihnen redete. Und viele auf einmal, alle die gleiche Erscheinung hatten und Jesus vor sie sich standen sahen. Und Paulus sagt sogar bis am Ende 500 Brüder auf einmal. Vielleicht war das auf dem Berg, als er dann zum Vater ging. Wir wissen es nicht. Unterschiedliche Erscheinungen und Auftretungen von Jesus mit seinem verherrlichten Leib. Oder man muss eine Antwort finden auf diese Peinlichkeiten, die beschrieben sind in den Evangelien. Dass Frauen, die eigentlich damals nicht als Zeuginnen galten für so wichtige Ereignisse, da hätte ein Mann oder ein Führer hätte was berichten sollen. Aber sie haben einfach so berichtet, wie es war. Und die Frauen, sie liebten Jesus. Es war aber peinlich, dass es nicht Petrus oder eben Johannes war, die als Erste dort waren. Wenn es 100 oder 150 Jahre später als Legende erzählt worden wäre, dann wäre es ganz anders erzählt worden. Man muss dann auch eine Antwort finden auf die Skeptiker, die da waren, die auf einmal an Jesus glaubten. Wie in Jakobus, wie in Paulus, der als Verfolger der Gemeinde galt und dann nachher völlig umgedreht war, eben auch so eine Neugeburt erlebt hat. Und man muss eine Antwort finden auf das Entstehen des Christentums. Eine Bewegung der Liebe, nicht mit dem Schwert, das das römische Reich durchdrungen hat. Und manche Historiker gesagt haben, so wie die handeln, alle Leute, die mögen sie, sie sind angezogen von ihnen. Und so ist das Christentum entstanden, gegen jede Wahrscheinlichkeit, weil eben die Juden, dass sie an einen Mann glauben und ihn anbeten, ist völlig ausgeschlossen im Judentum. Und dass sie dann auch noch Nachteile auf sich nehmen, bis hin zum Tod. Da muss man eine Antwort finden. Was ist da wirklich geschehen? Wir glauben, dass da was Außergewöhnliches geschah. Gott griff in die Naturkräfte ein und hat Jesus von den Toten auferweckt. Ja, ist doch eigentlich normal, jedes Kind glaubt das. Wenn ich an Gott glaube, der Schöpfer des Universums ist und der etwas aus dem Nichts entstehen ließ und alles so genial, fein abgestimmt gemacht hat und geschaffen hat. Schauen wir doch in diese Welt, in die Natur, in alles, was Gott geschaffen hat. Das kann doch nicht einfach Zufall sein. Und dieser lebendig machende Gott, der Leben geschaffen hat in dieser Welt, hat Jesus von den Toten auferweckt. Das tut er nicht bei uns, bei jedem Menschen, ja, einfach so. Das hat er bei Jesus getan, weil Jesus eben der Sohn Gottes ist, der Erwählte ist, der gekommen ist, um unsere Schuld zu tragen. Und deshalb ist die Auferstehung die Bestätigung von der Heilstat Gottes. Aber wir haben die lebendige Hoffnung, dass auch bei uns dies geschehen wird, nach dem Tod. Wenn Jesus wiederkommt, und heute Morgen, als ich herfuhr, habe ich die Posaunen oben gehört am Friedhof, bin kurz rübergelaufen und habe den Pfarrer gehört, wie er eben von der Auferstehung redet. Und ich fand es ein passender Platz, ja, direkt bei den Gräbern. So das mitzubekommen, ja, da liegen Tote. Und wenn sie glauben, dann sind sie beim Herrn. In dem Geistzustand, in ihrem Bewusstsein, als Persönlichkeiten. Aber wenn Jesus wiederkommt, wenn alle Dinge neu gemacht werden, neuer Himmel, neue Erde, dann werden die bekleidet mit einem neuen Leib, einem verherrlichten Leib. Und wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und Petrus, er beschreibt von dieser Sicherheit. Vers 4 und 5, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel für euch auch bewahrt wird, die wir aus Gottes Kraft errettet worden sind. Das ist ein Schatz, ein Erbe, das für uns bereit ist. Das unvergänglich, das heißt, es ist ewig, es ist unbefleckt, nicht mit Sünde beschmutzt, mit der gefallenen Natur von uns. Also das wird weg sein. Unsere gefallene menschliche Neigung, die wir heute immer noch spüren als Christen, das wird weg sein. Und unverwelklich, das kann nicht zerstört werden, es ist dauerhaft. Alles in der Welt, du kaufst einen neuen Mercedes-Auto, egal welche Marke, und alles glänzt und ist super schön. Nach 20 Jahren, schmeiß weg. Dauerhaft, bleibend. Es ist schön, wenn wir reiche Eltern haben und wenn wir was erben können. Ja, vielleicht einen Acker oder so, da kann man Häusle bauen und irgend so etwas. Es ist schön, es gibt Sicherheit und man hat das Gefühl, ja, irdisch gesehen, ja, gewisse Sicherheit. Aber ein irdisches Erbe kann verwelken. Es kann im Streit auf einmal zu einem anderen gehen. Da können verschiedene Dinge passieren, wo wir merken, es ist vergänglich, es ist nicht dauerhaft. Aber hier geht es um ein unvergängliches Erbe, das bewahrt ist. Auch eine Versicherung kann morgen pleite gehen, aber das Erbe, das uns Gott geschenkt hat durch die Auferstehung von Jesus, es ist dauerhaft, es ist bleibend. Und ich frage mich manchmal, in was investieren wir auch als gläubige Menschen, die wir diese lebendige Hoffnung in uns haben? Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 1, da steht, da ihr mit Christus auferstanden seid, also Jesus ist auferstanden, aber identifiziert mit Christus bin auch ich auferstanden zu einem neuen Leben. Was sagt er jetzt? Da ihr mit Christus auferstanden seid, so sucht nach allen möglichen irdischen Dingen, ja. So sucht nach dem, was droben ist, wo Christus ist. Das ist eine Ermutigung an uns, uns zu fragen, ja, was ist droben bei Christus? Wie suche ich nach Dingen, die droben sind? Manche suchen Halt und Sicherheit in Dingen. Und da wird gehortet, ja, dass das Haus übervoll ist. Man hat ein Gefühl von Sicherheit vielleicht. Die Bibel warnt uns, dass wir nicht horten. Ja, wir dürfen sicher leben. Aber unser Vertrauen liegt in Gott. Unsere Sicherheit ist in der Zukunft. Und wir sollen nach den ewigen Dingen trachten. Wo ist unser Trachten auch als Christen? Eigentlich könnte man sagen, unser Kopf, die Denkweise ist im Himmel sozusagen. Ja? Trachtet nach dem, was droben ist. Aber unsere Füße sind auf der Erde. Wir leben mitten im Leben hier. Und unser Wandel soll eben auswirken, was wir denken. Deshalb beten wir auch, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Es soll, wie im Himmel geschieht dein Wille, so soll dein Wille auch auf Erden ausgewirkt werden durch uns Christen. Vielleicht habt ihr auch das Gebet, das Heftchen Gebet für die islamische Welt. Da ist eine ermutigende Geschichte von Ruslan aus Usbekistan. Als er zum Glauben kam, da war er der Erste in der Gegend. Er stand sehr viele Schwierigkeiten durch. Sein Vater und sein Bruder, sie verprügelten ihn und ließen ihn halbtot liegen. Die Polizei verhaftete und schlug ihn. Als er zur Beerdigung eines Freundes gehen wollte, da wurde er mit Steinen beworfen. Trotzdem durfte er erleben, wie auch andere Usbeken zum Glauben kamen. Und da sind mehrere Hausgemeinden entstanden in seiner Gegend. Russlands Gegend ist sehr trocken und das Wasser ist schlecht. Und seine Frau hat dadurch nie Kinder bekommen, durch das verseuchte Wasser, oder auch Kinder verloren. Die Ärzte, die sagten, sie würden keine Kinder mehr bekommen. Es ist einfach, ja, schon zerstört, ihr Leib. Und die Nachbarn, die haben natürlich gespottet und haben gesagt, das passiert, wenn man Christ wird. Und dann kam eine christliche Organisation und die haben dann dafür gesorgt, dass da sauberes Wasser entsteht. Ein Brunnen wurde gegraben. Und jetzt hat das ganze Dorf gutes Wasser bekommen durch diese christliche Organisation. Und Ruslan erlud dann den Polizeichef, den Imam und alle, die ihn verfolgt hatten, zur Eröffnungsfeier des Brunnens. Es war ein bisschen eine christliche Gemeinschaft dort. Aber alle durften von diesem Wasser trinken. Das ist auch wieder ein schönes Bild von Segen, das wir von Gott bekommen haben. Wir geben es weiter. Und er hat diese eingeladen, die ihn eben verfolgt hatten. Lebendige Hoffnung inmitten von Verfolgung. So ein schönes Zeugnis. Und er gab Gott die Ehre an dieser Veranstaltung. Seine Frau hat inzwischen 2 gesunde Kinder. Gott hat es geschenkt. Eine sichere, lebendige Hoffnung. Das ist auch die Bewährung der lebendigen Hoffnung. Und das steht in Vers 6. Darüber freut ihr euch, die ihr jetzt für kurze Zeit, wenn es sein muss, in verschiedenen Anfechtungen traurig seid. Wir merken da eine Spannung. Ihr freut euch, obwohl ihr traurig seid. Das bewirkt die lebendige Hoffnung, auch inmitten von Leid, von Bedrängnis. Kann eine tiefe Freude da sein, habe ich auch schon erlebt. Wenn äußerlich Bedrängnis da ist und auch ganz negative Gefühle da auf einen einstürmen, kann man trotzdem so ein Urvertrauen haben, eine Urfreude irgendwie, eine lebendige Freude. In der Bewährung, und es ist ein Bild von Gold, das wir auch kennen, Gold wird nur durch das Feuer gereinigt, wird echt, also wird unterschieden, was wirklich echt ist und was nicht echt ist. Da entsteht Gold. Und hier steht etwas Interessantes. Wenn es sein muss, warum wohl? Ich weiß es nicht. Aber wenn es sein muss, es gibt manche Dinge, die müssen sein. Und die lässt Gott zu in unserem Leben. Können wir da Akzeptanz finden, auch wenn wir es nicht mögen? Für eine kurze Zeit, wenn es sein muss, aber dann trotzdem eben die Freude in der lebendigen Hoffnung zu erleben. Hoffnung zeigt ihre Kraft nicht, wenn alles glatt gut läuft, sondern wenn alles brennt. Da zeigt sich diese lebendige Hoffnung. So wie im Bild von einem Kind, das seiner Mutter und seinem Papa vertraut, auch wenn es eben im Dunkeln nichts sieht. Und das sagt Petrus genau hier, ihr habt ihn nicht gesehen, das waren Christen zweiten Generation, die haben Jesus nie gesehen, aber ihr habt ihn trotzdem liebt und ihr glaubt trotzdem an ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Er bezeugt von sich, ich habe ihn gesehen, Jesus, ich war bei ihm, wir haben ihn auf dem Berg, seine Herrlichkeit gesehen. Was wir euch erzählen, ist keine Legende, sondern ist gesehen, ist erlebt worden. Jesus sagt ja dem Thomas, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Da habe ich wieder eine Geschichte von Yassin aus Somalia. Er erlebte diese Bewährung in seinem Leben, auch von 30-Tage-Gebet für die islamische Welt. Er hatte seinen Glauben auf TikTok geteilt. Er wurde daraufhin verhaftet und durfte seine Frau und seine Kinder nicht sehen. Sein Taxi wurde beschlagnahmt und als Yassin sich weigerte, zum Islam zurückzukehren, verbannte ihn sein Vater aus der Familie. Du bist nicht mehr mein Sohn. Dennoch blieb er stark im Glauben. Online ist er mit der weltweiten Gemeinde verbunden und er wird ermutigt. Er gibt die gute Nachricht von Jesus weiter und redet von Liebe und Vergebung, gibt anderen Menschen Hoffnung. Bewährt worden durch Leidenszeiten. Das sind starke Zeugnisse, die uns immer wieder ermutigen. Die Bewährung der lebendigen Hoffnung. Wir kommen zum letzten Teil, die Geschichte der lebendigen Hoffnung. Und ich finde das spannend, wie Petrus hier einen Bogen schließt vom Anfang, von dem, was wir kennen, Schöpfung, und bis hin zum Ende. Er beschreibt es ab Vers 10. Nach dieser Rettung ist eben die heilsbringende Botschaft, die rettet, die Heil bringt. Das suchten und forschten die Propheten vor Zeiten, die von der Gnade für euch geweissagt haben. Sie wollten herausfinden, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi in ihnen hineindeutete oder hindeutete, als er ihm voraus die Leiden bezeugte, die über Christus kommen sollten, und auch die Herrlichkeit danach. Wir haben viele alttestamentliche Worte, die auf das Leiden Christi hindeuten. Psalm 22, Jesaja 53, von dem leidenden Knecht. Sie bezeugten das, die Propheten, aber sie haben noch nicht klar gesehen. Von der Ferne haben sie es irgendwie erkannt, aber nicht ganz verstanden. Man sagt, sie haben die Gipfel gesehen, das was so wichtige Ereignisse waren, die Geburt von einer Jungfrau in Bethlehem. Aber vieles, was er getan hat, Jesus, haben sie nicht gesehen. Und dann erst wieder der Tod von Jesus. Psalm 16, die Auferstehung, er wird nicht verwesen im Grab. Das haben sie von der Ferne gesehen. Wir sehen heute klar, was vor uns liegt, vor allem durch sein Wort. Sie hatten damals nur eine Ahnung, hatten nur Bruchstücke, sahen nur Schatten. Wir sehen die Erfüllung, die Realität, die Person. Sie sprachen von einem kommenden Messias. Wir kennen seinen Namen. Im Alten Testament war er nur bekannt als Immanuel, Gott mit uns. Es war ein funktionaler Name. Wir kennen ihn tatsächlich, Jesus, der Retter, heute unter uns. Der Geist Christi wirkte schon vor Christus, auch spannend. Es ist so, als ob eben die Herrlichkeit Gottes auf Christus strahlt und er wirft einen Schatten auf das Alte Testament. Und wenn wir das Alte Testament lesen, dann sehen wir viele Schatten, aber die Realität noch nicht. Und diese Schatten, die deuten auf die Realität. Und in Jesus Christus haben wir es erkannt. Wir können es klar sehen, wer das ist. Der Geist Christi, der in den Propheten hindeutete auf Jesus. Wer er ist und was er tut. Und wir dürfen es heute klar sehen. Ostern ist eben kein Notfallplan, sondern ist Gottes ewiger Plan, eingebettet in der ganzen Heilsgeschichte. Und davon redet Petrus hier. Er zeigt, dass diese lebendige Hoffnung aus der Geschichte gut zusammenpasst. Leiden und Herrlichkeit, sie gehören zusammen, auch bei uns. Die Propheten, die kündigen eben zwei Dinge an. Leiden des Messias und die Herrlichkeit danach und seine glorreiche Herrschaft. Das verkünden die Propheten. Und dieses Muster ist eigentlich auch in unserem Leben so. Erst Kreuz, dann die Krone. Dunkelheit, dann Licht. Feuer, dann Gold. Ja, so ein Zusammenhang, den wir erkennen. In Jesus, aber auch in uns. Und er sagt, die Nachfolger von Jesus sind nicht größer als der Meister. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und so verbindet Petrus die beiden Testamente zusammen. Der Geist Christi ist genau der gleiche im Alten Testament wie im Neuen Testament. Propheten, sie kündigten es an, die Apostel, sie verkündigten es und wir leben mitten in dieser Zeit. Es ist nicht das, was auch die Emmaus-Jünger erzählt haben. Sie haben gesagt, ja, wir sind perplexed, wir sind unsicher jetzt, was passiert jetzt? Wir dachten doch, er wäre dieser Prophet, den Gott sendet, aber scheinbar ist er es doch nicht, weil er gestorben ist. Und dann erklärt Jesus diesen Plan. O ihr Unverständige, musste Christus nicht leiden? Das war doch schon, und es steht dann in Lukas 24, und erklärte ihnen, er legte ihnen aus, von Mose, vom Gesetz, von den Propheten, dass eben Jesus Christus leiden musste und dann aber wieder auferstehen wird. Ich wäre gerne dabei gewesen, als Jesus diese Vorlesung gehalten hat bei diesen zwei Jüngern. Und dann wurde ihnen klar, oh ja, du, stimmt ja, wir haben das gar nicht erkannt seither. So stehen wir heute in einer langen Kette von Zeugen. Und ich finde den letzten Vers auch interessant. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht selbst sich selbst, sondern uns damit dienten, die Propheten. Was euch nun verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium gepredigt haben, eben die Apostel, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, Dinge, in die sogar die Engel hineinschauen möchten. Also scheinbar haben die Engel keine Ahnung, was da geschieht. Sie sehen es nur im Nachhinein. Von diesem Plan, den Gott hatte, wussten sie nichts. Was passiert jetzt da? Jesus, der Sohn Gottes, geht auf die Erde. Was soll das? Er stirbt. Was kommt da Gutes raus? die haben scheinbar keine Ahnung gehabt. Und sie möchten das auch schauen. Und erst als Jesus auferstanden ist, haben sie wahrscheinlich Dinge erkannt. Weil Gott etwas tut, was selbst eben der Himmel nicht erwartet hat. Gott wird Mensch. Gott leidet. Gott stirbt. Gott steht wieder auf in seinem Sohn Jesus Christus. Und Gott rettet Menschen, auch heute noch. Da lade ich dazu ein, dass wir zu Jesus kommen, eben eine Neugeburt erleben können durch die Auferstehung von Jesus Christus. Das Evangelium ist so groß, dass eben selbst die Engel das nicht damals verstanden haben und zuschauen konnten, wie das alles so vor sich entwickelt. So zeigt Petrus, unsere Hoffnung ist Teil eben einer gewaltigen Geschichte Gottes in dieser Welt. Wenn du ein Buch liest, einen Roman oder irgendetwas, und dann gehst du zum Ende und du schaust die letzten Seiten an, wenn du spicken möchtest, wie geht's aus, ja? Weil du einfach nicht das aushalten kannst, die Spannung. Und so zeigt uns Petrus, hey, wir können wissen, was am Ende geschieht. Es ist dargelegt worden, eine lebendige Hoffnung. Und da freue ich mich, eine lebendige Hoffnung in einer sterbenden Welt. Und ich hoffe, dass wir das in unserem Leben ganz persönlich auch ausstrahlen. Heute, aber nicht nur heute, sondern in unserem Leben. Und da wollen wir auch Gott bitten dafür. Und ich lade uns ein, damit zu beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du wirklich der Lebendige bist. Du bist auferstanden, du lebst auch heute, Menschen können dich erleben. Wir lesen immer wieder auch von Berichten, wir haben selbst erlebt, aber auch von anderen, die zum Glauben finden, auch in anderen Teilen der Welt, die Begegnungen haben mit dir, Visionen haben von dir, Jesus, die zum Glauben finden, du bist lebendig unter uns und du wirkst auch heute inmitten von Leid. Und wir wollen weiter beten für unsere Mitbrüder und Schwestern, gerade in diesem Tag. Wir bitten, dass du sie bewahrst, dass du ihnen nahe bist. Und wenn du etwas zulässt, Leid in dieser Welt, dass du ihnen Kraft gibst. Diese bewährende Kraft, Hoffnung, lebendige Hoffnung. Und dass sie auch immer wieder dran festhalten, du wirst einmal wiederkommen. Die Welt ist nicht alles, was es gibt. Sondern wir haben eine lebendige Hoffnung, diese Auferstehungshoffnung, dass wir einmal bei dir sein werden. Eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Und es gibt uns immer wieder ja, Freude, immer wieder Ermutigung. Und ich bitte dich, dass du uns auch diese Woche begleitest, dass wir auch etwas von dieser Auferstehungshoffnung hinaustragen in eine sterbende Welt. Dass Menschen auch an uns erkennen, dass wirklich Hoffnung da ist. Nicht nur eine vage, sondern eine Hoffnung, die auf guter Grundlage basiert, weil du, Jesus, auferstanden bist. Wir beten dich an und wollen dich in unserem Leben ehren. Amen.